HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Vor 90 Jahren wurde Anne Frank geboren, das jüdische Mädchen aus Frankfurt, das sich in einem Amsterdamer Hinterhaus vor den Nazis verstecken musste und dort Tagebuch schrieb. Dieses Tagebuch bewegt noch immer Jugendliche in und aus aller Welt.
Also ich glaube, sie war recht ehrgeizig und auch mutig und hat sich, denke ich, auch vielleicht durchgesetzt.
Ich sehe sie schon so, also als wichtige Person der Geschichte, aber auch als Vorbild. Und ich finde es cool, dass sie trotzdem dann nicht den Mut verloren hat, obwohl sie sich nicht richtig frei entfalten konnte.
Das Tagebuch der Anne Frank entfaltet bis heute Strahlkraft. Welche Botschaften davon ausgehen und wie aktuell das Buch heute noch ist, darum geht es in dieser Sendung. Anne Frank wäre in dieser Woche 90 Jahre alt geworden. Das klingt etwas merkwürdig, denn Anne Frank ist gerade mal 15 Jahre alt geworden. Trotzdem ist das Vermächtnis von Anne Frank höchst lebendig. Die Stadt Frankfurt hat zu ihrem Geburtstag zum dritten Mal den Anne-Frank-Tag ausgerichtet, mit vielen Veranstaltungen quer durch die Stadt. Und über allem stand ein Zitat von Anne Frank: "Lasst mich ich selbst sein." Davon haben sich Poetry Slammer inspirieren lassen. Masida Luca hat zugehört.
Ich fange mit einem kurzen Gedicht an und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin türkisch, wobei eher nicht türkisch genug. Meine Muttersprache geht mir abhanden, rede mit Verwandten pragmatisch, doch ohne Hand und Fuß, füße gern hochdeutschen farbenfrohen Vorgärten.
Ich bin, heißt der selbstgeschriebene Text der Spoken-Word-Artistin Chance Duru. Vor einem gemischten Publikum spricht sie am Frankfurter Osthafen ins Mikrofon. Die Studentin aus der Wetterau redet seit 2 Jahren auf der Bühne, mal lyrisch, mal politisch, über Eindrücke, Kämpfe und Sehnsüchte in der deutschen Diaspora.
Ich bin alles. Ich bin nichts. Für sie, für dich, für mich bin ich ich. Vielen Dank.
Sie will Stereotype aufbrechen, sagt Chance Duru, sowohl bei Deutschen als auch bei Migranten. Und dabei inspiriert sie auch die Geschichte Anne Franks, die als junges Mädchen die Verfolgung durch die Nationalsozialisten versteckt in einem Hinterhaus aufs Papier in ihr Tagebuch brachte.
Ich fand Anne Frank immer eine super starke Persönlichkeit und das war nicht nur ein kleines Mädchen, das die ganze Zeit Angst hatte, sondern sie hatte auch viel Hoffnung, sie hat auch gekämpft und das inspiriert einen sehr. Und genau diesen Spirit, im besten Fall strahle ich ihn mit meiner Kunst aus, dass man einfach andere Menschen empowert und zeigt, hey, ich führe meinen Kampf und der soll gehört werden.
Gehört werden wollte auch Anne Frank, die gerade mal mit 15 Jahren im Jahr 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb. Sie wurde Opfer des Holocausts. Ein Thema, das heute immer noch viele junge Leute berührt, das zeigt nicht nur die vollbesuchte Poetry Slam Veranstaltung. Auch die Texte der anderen Spoken Word Artists nehmen Bezug zu Anne. Sie sprechen über ihre eigene Identität, darüber, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden und über aufkommenden Hass.
Marcida Luca über den Poetry Slam zu Ehren von Anne Frank, die vor 90 Jahren in Frankfurt geboren wurde. Poetry Slam, das ist möglicherweise eine Antwort auf die Frage, wie Gedenken heute noch funktionieren kann und wie die Erinnerung an nachfolgende Generationen weitergegeben werden kann. Antworten darauf sucht auch die Bildungsstätte Anne Frank. Sie möchte nicht nur an Anne Frank erinnern, sondern mit ihrem Vermächtnis arbeiten. Zum Beispiel mit dem Lernlabor Anne Frank – Morgen mehr. 2 Wörter, mit denen Anne Frank gerne ihre Tagebucheinträge beendet hat und die in die Zukunft weisen. In eine Zukunft, die es zu gestalten gilt. Im Sinne einer Gesellschaft, die nicht ausgrenzt, die Unterschiede aushält und Konflikte friedlich lösen kann. Wie das funktioniert, habe ich mir vor Ort angesehen. Hier im Lernlabor der Bildungsstätte Anne Frank geben sich die Schulklassen die Klinke in die Hand. Die Schüler lernen das Tagebuch von Anne Frank kennen. Sie können interaktiv mit dem Tablet Stationen im Leben von Anne Frank nachvollziehen und auf diese Weise zum Beispiel ihr Zimmer im Versteck in Amsterdam kennenlernen. Und sie können entscheiden, welche Aussagen aus dem Fernsehen oder dem Internet unter Hate Speech fallen und welche nicht. Dabei werden sie von Trainerinnen wie Andrea Miksch begleitet. Sie erklärt, wie sie den Jugendlichen Anne Frank nahebringt.
Ja, auf 2 Weisen eigentlich. Einmal über Übungen, die sich historisch mit Anne Frank und dem Tagebuch beschäftigen und auf der anderen Seite mit Themen, die Anne Frank damals beschäftigt haben und uns heute noch beschäftigen, so wie Gerechtigkeit, Mut, andere Geschichten.
Was ist für dich das Zentrale, was die Jugendlichen hier mit nach Hause nehmen sollen, wenn sie hier gewesen sind?
Das Zentrale wäre, glaube ich, für mich, sensibel zu sein dafür, wie vielfältig unser Leben und unser Zusammenleben ist. Und ja, sensibel auch dafür zu sein, wie man damit umgeht und wie man vielleicht auch auf andere mehr achten kann.
Andrea Miksch begleitet die Schüler weiter durch das Lernlabor Anne Frank. Und ich gehe in etwas ruhigere Räume, nämlich in die Bibliothek. Dort treffe ich Sabanur Schema, die pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank. Und ich möchte von ihr wissen, was für sie die zentrale Botschaft ist, die auch heute noch von Anne Frank ausgeht.
Es gibt nicht nur eine Botschaft in dem Tagebuch von Anne Frank, wenn überhaupt man sagen könnte, dass sie die Absicht hatte, dass es eine Botschaft gibt mit ihrem Tagebuch. Aber sie spricht viel über ihre Persönlichkeit, über die Fragen von Identität. Wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was brauche ich eigentlich für ein gutes Miteinander? Und sie spricht viel über die Gesellschaft. Was braucht ein gutes Zusammenleben? Warum ist Hass so ein großes Problem? Und wohin kann so eine Ideologie der Ungleichwertigkeit alles führen? Das sind nicht Begriffe, die sie genauso verwendet, aber genau über diese Themen spricht sie. Sie spricht auch über feministische Themen. Sie spricht über das Thema Rassismus, Antisemitismus und sie spricht viel auch über das Thema Liebe. Also es sind so unfassbar viele Themen, die mit angesprochen werden in dem Tagebuch, die für heute noch relevant sind und meines Erachtens ganz viele Botschaften deshalb drin sind.
Und wie transportieren Sie als Bildungsstätte diese Botschaften oder diese Aufgaben, die da drin stecken?
In unserem Lernlabor Anne Frank Morgen mehr steht das Tagebuch im Mittelpunkt, weil wir versuchen, diese vielen Botschaften, die das Tagebuch hat oder die wir darin sehen, mit aktuellen Themen zu verbinden und zu sagen, was hat das noch für eine Relevanz für heute? Und wir sehen, dass es wirkt. Also viele Jugendlichen, die hierher kommen, die jungen Erwachsenen, die Schülerinnen und Schüler können sich wunderbar damit verbinden und verknüpfen. Also gerade das Thema Identität, das Anne Frank groß thematisiert und Jugendlichen können schnell eine Verbindung zu diesem Thema aufbauen mit sich selbst. Und wir greifen Themen auf in Bezug auf die Gesellschaft heute. Wer bin ich eigentlich? Was ist wichtig in einem Zusammenleben, in einer Gesellschaft? Welche Funktion hat Hass und was können wir dagegen tun? All diese Fragen sind damals relevant für Sie gewesen und die sind auch heute noch relevant. Nur sind die Konstellationen andere, die Parameter sind andere. Und schnell sind wir dann mit den Jugendlichen, die zu uns ins Lernlabor kommen, im Heute und Hier und Jetzt.
Können Sie das an einem Beispiel genauer schildern, wie das funktioniert, wie Sie mit den Jugendlichen dann daran arbeiten oder Sie auf diese Themen aufmerksam machen?
Es gibt ein Zitat aus dem Tagebuch von Anne Frank, das zu sehen ist in der Ausstellung. Und zwar ist es so, einmal werden wir doch wieder Menschen und nicht nur Juden sein. Es ist ein ganz kurzes Zitat, aber Jugendlichen können sich ganz gut damit verbinden, weil sie nämlich verstehen, worum es geht. Es geht um die Reduzierung von ihrer Identität auf ein Merkmal, das ihnen selbst vielleicht gar nicht so wichtig ist. Also diese Frage oder das Thema, von anderen immer wieder zugeschrieben zu werden auf du bist so und so, weil du vielleicht dieser Religion zugehörig bist, ein bestimmtes Geschlecht hast und so weiter und so fort. Also das ist etwas, da passiert das ganz schnell mit dieser Verbindung.
Anne Frank ist da vielleicht so ein bisschen was wie ein Türöffner, um mit Jugendlichen über solche Themen zu reden. Ist denn Anne Frank für Jugendliche so querbeet, quer durch die Altersklassen und durch die Kulturen eine Identifikationsfigur immer noch? Wie erleben Sie das?
Genau, Anne Frank funktioniert tatsächlich immer gut als Türöffner, um dann über andere Themen zu sprechen. Das ist auf jeden Fall eine gute Beschreibung, welche Wirkung sozusagen Anne Frank hat. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier mit Schulklassen, aber auch mit Erwachsenengruppen hier sind und immer wieder feststellen, dass die Themen, die sie mit aufgreift oder dass ihre Geschichte generationenunabhängig und altersunabhängig Gruppen und Personen begeistern kann. Für viele Jugendliche ist Anne Frank die Möglichkeit, sich einfach zum ersten Mal auseinanderzusetzen mit der Shoah, mit dem Nationalsozialismus. Und oft ist diese Zahl von 6 Millionen Juden, die ermordet worden sind, viel zu abstrakt. Und über eine Person und ihre Biografie, die ja durch das Tagebuch einfach, wo wir einfach sehr viel Informationen haben über sie ganz persönlich, können Jugendliche sich entscheiden, über eine Person sich mit dem Schicksal von so vielen Menschen auseinanderzusetzen und kriegen dann einen Zugang praktisch zu der Geschichte. Und das ist ganz wichtig. Also das ist eine Auseinandersetzung mit der Geschichte über die Biografie von einer Person.
Es gibt ja auch dieses Zitat, lasst mich ich selbst sein, ein Zitat von Anne Frank aus dem April 1944. Und es ist das Motto zum diesjährigen Anne-Frank-Tag. Verbunden ist es mit dem Aufruf, Anne Frank besser kennenzulernen. Dabei ist Anne Frank ja schon sehr bekannt, eine Berühmtheit, eine Weltberühmtheit. Und es gibt immer wieder neue Filme über sie, ihr Tagebuch wird immer wieder neu aufgelegt. Gibt es denn da überhaupt noch weiße Stellen? Was wissen wir nicht von Anne Frank?
Also was viele vielleicht nicht wissen, ist, wie Anne Frank auch durchaus, heute würde man sagen, ja, feministische Ansätze in ihrem Tagebuch zu finden sind, weil sie sehr viel über das Thema Frausein spricht, was es bedeutet, eine Frau zu sein und dass sie sich als eine emanzipierte Frau sieht und dementsprechend auch ihren Weg gehen möchte. Und ich denke, das ist etwas, das wurde noch viel zu wenig thematisiert.
Lasst mich ich selbst sein, das kann man ja auch sehr universell für die Jugendlichen in dem Alter nehmen. Anne Frank war damals 14 Jahre alt und mitten in der Pubertät ist das also auch so ein Aufruf, wie Jugendliche mit sich selbst und wir mit ihnen umgehen sollten. Lasst sie selbst sein?
Ganz genau. Also mit dem Zitat, lasst mich, wollen wir genau das thematisieren, leben und leben lassen und gleichzeitig auch zu gucken, was heißt es aber, wenn wir alle unterschiedlich sind, für das Zusammenleben. Also wir dürfen uns nicht nur in der Individualität jedes Einzelnen verlieren, sondern müssen auch gucken, wie diese Individualität in einem Plural miteinander gut funktionieren kann. Wir müssen einander respektieren und die Bedürfnisse von den anderen verstehen, aber trotzdem gibt es etwas, was uns eint und wo es wichtig ist, gemeinsam für zu streiten. Und lasst mich ich selbst sein, damit können sich Jugendliche ganz wunderbar auch verknüpfen.
Also das wäre dann schon nochmal sowas wie eine zentrale Botschaft von Anne Frank?
Ja, definitiv ist das eine weitere zentrale Botschaft, die wir aus dem Tagebuch von Anne Frank herauslesen. Ja.
Savanur Schema, pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank. Ich habe mit ihr aus Anlass des Anne-Frank-Tags der Stadt Frankfurt gesprochen. Anne Frank ist hier vor 90 Jahren geboren worden.
HR Info. Kultur.
Anne Frank berührt und inspiriert auch heute noch viele Menschen, auch die Lyrikerin und Autorin Widad Nabi, die aus Kobane in Syrien stammt. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften in Aleppo und arbeitete als Journalistin, Lyrikerin und Autorin. 2015 floh sie vor dem Krieg nach Deutschland. Widad Nabi lebte zeitweise in Wiesbaden und jetzt in Berlin. Dort sah sie ein Bild von Anne Frank, das sie zu einem Roman inspirierte. Julika Tillmanns berichtet.
In Berlin hat die syrisch-kurdische Schriftstellerin ein neues Zuhause gefunden. Ganz sicher ist sie sich dessen aber nie.
Wenn ich Leute sehe, die eine Partei wie AfD unterstützen, dann das mache ich mir Sorgen. Vielleicht verliere ich auch hier mein Leben in Deutschland auch wie in Syrien.
Flucht und Vertreibung haben das Schreiben von Widad Nabi verändert. Angst, Hoffnungslosigkeit und ein umfassendes Fluchttrauma bestimmen nun ihre Texte. Aber es fließen immer auch glücklichere Erfahrungen in die neuen Texte ein.
Migration und Exil geben dem Schriftsteller immer neue Ideen zum Schreiben, neue Welten, die ich nicht kannte, neue Empfindungen. Jeder neue Ort gibt uns eine neue Erfahrung, andere zu schreiben. Aber auch meine Erinnerungen kommen in jedem neuen Schreiben zu mir.
Stationen heißt der Roman, an dem Widad Nabi aktuell arbeitet. Er führt uns nach Kobane und Aleppo, ebenso wie nach Wiesbaden, wo sie im vergangenen Jahr Stipendiatin war, und nach Berlin. Bei einer Ausstellung über Anne Frank in den Berliner Hackischen Höfen kam mir vor 3 Jahren die Idee zu dem Roman.
Es gab an der Wand ein großes Bild von Anne Frank. Ich wollte ein bisschen Bitterkeit und Schmerz, als ich das Bild eines lächelnden, aber toten Mädchens sah. Ich konnte mir vorstellen, was wäre, wenn ich den Krieg nicht wie Frank überleben würde.
Anders als Anne Frank hatte Widad Nabi überlebt und sie trat in ein Zwiegespräch ein mit dem toten Mädchen. Tatsächlich hatte sie das berühmte Tagebuch noch während des Krieges in Syrien gelesen.
Franks Tagebuch war für mich sehr bewegend und sehr berührend, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in einer ähnlichen Situation leben. Angst vor Verhaftung, Angst vor Tod, Krieg, Spannung, Verzweiflung, auch natürlich Hoffnung.
Allzu großen Illusionen über die Wirkmacht ihrer Literatur gibt sich Widad Nabi allerdings nicht hin.
Früher dachte ich, dass das Schreiben, ob Roman oder Lyrik, das Leben der Menschen stark verändern konnte. Schreiben kann Krieg, Mord, Hass, Rassismus stoppen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber nach dem Krieg habe ich verstanden, dass Schreiben nicht vor dem Tod retten kann, aber dass Schreiben retten die Opfer vor dem Vergessen kann.
Widad Nabi schreibt weiter, um den Opfern eine Stimme zu geben, damit ihre Geschichten, wie sie sagt, nicht von Tyrannen und Mördern ausgelöscht werden.
Julika Tillmanns über die Lyrikerin und Schriftstellerin Widad Nabi. Ihr Roman Stationen erscheint in diesem Jahr. Bei hr2 Kultur kann man jetzt schon Auszüge daraus hören unter hr2.de. Wie angemessen und vor allem zeitgemäß an Anne Frank erinnert werden kann, darüber macht man sich auch in Israel Gedanken. Vor 2 Jahren brachten israelische Künstler die Geschichte von Anne Frank als Comic raus. Und vor kurzem erschien das Projekt Eva Story auf Instagram, das auf den Tagebüchern einer ungarischen Jüdin basiert. Tim Assmann über neue Wege des Erinnerns und der Vermittlung in Israel.
Am Anfang standen großer Respekt vor dem Thema und die Unsicherheit, ob man sich ihm überhaupt so annähern durfte. Der Filmemacher Ari Vollmann und der Zeichner David Polonski machten aus den Anne-Frank-Tagebüchern eine Graphic Novel, eine Art anspruchsvollen Comic, und die Herausforderung war groß, erinnerte sich David Polonski 2017, als das Buch erschien.
Es gibt Passagen, die aus dem Originaltext stammen. Die Dialoge hingegen musst du erfinden. Das gilt für jede Form der Adaption. Nur so kannst du die Geschichte erzählen. Und hier war die Idee, die Geschichte von Anne Frank, ihr Tagebuch, zu bewahren, und zwar in der Sprache eines Comics, einer Graphic Novel. Du brauchst Sprechblasen. Ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber du musst dich beschränken.
Den Israelis Vollmann und Polonski gelang eine neue und gleichzeitig angemessene, würdevolle Annäherung an das Thema Holocaust. Wie hält man die Erinnerung an das Grauen des Massenmordes wach? Wie bringt man das Thema zu jungen Zielgruppen?
Hi, my name's Eva. Welcome to my page.
Mit diesem Trailer wurde für die Eva Stories auf Instagram geworben. In 70 Kurzfilmen wird die Geschichte der von den Nazis ermordeten ungarischen Jüdin Eva Heimann erzählt. Die Filme basieren auf den Tagebüchern des Mädchens und wurden komplett mit dem Smartphone gedreht. Finanziert hat das Projekt der israelische Hightech-Milliardär Marty Kochavi. Die Idee entstand bei einem Gespräch darüber, wie die Erinnerung an den Holocaust wachgehalten werden kann. Das geht nicht nur mit Museen und Büchern, da muss der richtige Weg gefunden werden. Also dachten wir uns, okay, wo befinden sich alle? Welche sozialen Plattformen gibt es? Und eine davon ist natürlich Instagram. Dort ist tagtäglich das Publikum, das uns interessiert. Aber es ist andere Inhalte gewohnt. Wir haben uns also überlegt, wie die Geschichte des Holocaust über diese Plattform vermittelt werden kann. Mehr als 1,5 Millionen Nutzer schauten die Eva-Stories. In Israel gibt es bereits eine breite Diskussion darüber, wie Holocaust-Gedenken künftig aussehen soll. Weil Zeitzeugen sterben, braucht es neue Wege der Vermittlung, sagt die Soziologin Ivat Gutmann von der Ben-Gurion-Universität in Beersheba. Sie ist aber skeptisch, ob Instagram-Projekte wie die Eva-Stories nachhaltig genug sind. Dieses Projekt geht einen eigenen, nicht staatlichen Weg und richtet sich direkt an die Jugendlichen mit ihren Worten und ihrer Bildsprache. Abzuwarten bleibt, ob wirkliches Interesse geweckt wird oder ob das Thema zusammen mit anderen Informationen einfach vorbeizieht. Auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem setzt auf neue Vermittlungswege, erzählt Kommunikationsdirektorin Iris Rosenberg. Wir scannen Millionen von Dokumenten. Wir laden immer mehr Daten hoch. Schon jetzt sind Millionen Dokumente auf der Yad Vashem-Internetseite. Wir sind auch aktiv auf Instagram, Facebook und bei Twitter auch auf Deutsch. Wir glauben an diese Plattformen. Unsere Webseite gibt es in 8 Sprachen und wir haben auch 8 YouTube-Kanäle. Unser Grundsatz ist, relevant für die Öffentlichkeit, aber mit Respekt vor dem Thema. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, begrüßt man in Yad Vashem grundsätzlich jeden neuen Versuch, sich mit dem Thema zu befassen und zu verhindern, dass die Erinnerung an den Holocaust verblasst.
Erinnern an Taten, erinnern an Opfer. Warum eigentlich immer dieses Erinnern? Die Frage wird immer wieder neu diskutiert. Die Antwort? Weil es nie vorbei ist, weil Hass und Gewalt gegen vermeintlich andere und Fremde immer noch an der Tagesordnung sind. Das hat nicht zuletzt die Mordserie der rechtsextremistischen Terrororganisation NSU gezeigt. Mitglieder des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds haben zwischen 2000 und 2006 10 Menschen ermordet. 9 von ihnen, weil sie oder ihre Familien aus anderen Ländern stammten. Wie auch Halit Yozgat aus Kassel. Er wurde im April 2006 in seinem Internetcafé in Kassel erschossen. Das Stadtmuseum in Kassel hat gerade eine Fotoausstellung dazu eröffnet. Blutiger Boden, die Tatorte des NSU, so der Titel. Die Fotos stammen von Regina Schmeken. Jürgen Jenauer hat mit der Fotografin gesprochen und ihre Bilder auf sich wirken lassen.
Grau, beklemmend und trist. So etwa könnte man den ersten Eindruck in den Räumen des Stadtmuseums, in denen die großformatigen, meterlangen Schwarz-Weiß-Bilder von Regina Schmeken hängen, beschreiben. Einzelne Lichtspots richten die Aufmerksamkeit auf Plätze, die oft inmitten einer Großstadt Tristesse liegen. Und die weit mehr als nur Orte sind. Sie sind Tatorte, sagt Museumsdirektor Kai Fültner.
Wir sind ein Geschichtsmuseum. Das ist eine ganz nah an uns heranreichende Geschichte, die uns aber sehr auch im täglichen Leben ja noch betrifft. Und hier sieht man mal in der Zusammenschau die ganze Dimension. Kassel war fast der Schlusspunkt. Zum Schluss kam ja noch die ermordete Polizistin. Und Kassel ist weiterhin davon betroffen. Und wir sind als Ort, natürlich als ein Geschichtsmuseum, eine Möglichkeit, wie man sich dem stellen kann.
Die Bilder entführen an Orte, an denen unschuldige Menschen gestorben sind. Die Fotografin Regina Schmeken arbeitet traditionell mit Schwarz-Weiß-Bildern. Die mehrfach preisgekrönte Künstlerin hat viel zu erzählen zu den einzelnen Schauplätzen der NSU-Attentate. Zweimal hat sie die einzelnen Städte besucht, zwischen 2013 und 2016.
Weil ich da nochmal überprüfen wollte, was in der Zeit geschehen ist. Und ich habe sehr schnell gewusst, das ist jetzt ganz wichtig. Und dann war aber mir trotzdem nicht sonnenklar, was ich jetzt damit machen würde. Und so war mir das ein Bedürfnis, die aller Orte noch ein zweites Mal mindestens in Augenschein zu nehmen.
Die Ausstellung im Museum erstreckt sich über 3 Etagen. Jeder Raum gleicht dem anderen. Rechteckiger Grundriss, grauer Teppich, graue unverputzte Betonwände. Was für viele Ausstellungen ein Grund wäre, großflächig umzudekorieren, passt hier wie die Faust aufs Auge, sagt Fültner.
Wir hadern ja manchmal auch ein bisschen mit der Art der Räumlichkeit und meistens bei Sonderausstellungen verschleiern wir auch diese Betonanmutung. Sehr erfolgreich übrigens. Aber jetzt haben wir sie ganz drastisch reduziert, auch dafür gewählt, für eine Schwarz-Weiß-Bilderausstellung, die dadurch sehr eindrücklich wirkt.
Das Stadtmuseum wird für die Dauer der Ausstellung keinen Eintritt nehmen. Es sei wichtig, so Direktor Fültner, die Ausstellung möglichst vielen zugänglich zu machen.
Ja, wir wollen natürlich hier auch keinerlei Barriere aufbauen, warum man nicht in diese Ausstellung gehen kann. Ganz bewusst, in dem Fall war es uns das wert, dass wir eben für diese 3 Monate keinen Eintritt erheben.
Lohnend ist ein Rundgang vorbei an den Kontrast Bildern, die schon durch ihre schiere Größe beeindrucken, auf alle Fälle. Die Fotografin Schmeken bindet mal ein verschwommenes Fahrrad ein, das an die Täter auf der Flucht erinnert, mal einfach einen Schatten eines Gedenkschildes. Dazu nimmt sie in Anlehnung an die Blut- und Bodenideologie der Neonazis oft eine Froschperspektive ein, zeigt viel Asphalt, abstrahiert und verbindet so Ort und Hintergrund der Taten.
Ich habe dann auch gar nicht mehr durch die Kamera geschaut zum Teil, sondern das so versucht zu erspüren, zu erfühlen. Und es war dann so ein stilistisches Mittel, mit diesem Thema umzugehen. Also es war dann so ein Faden, der sich dann zum Schluss durch die Herangehensweise zog.
Die Ausstellung ist ein Projekt des Militärhistorischen Museums in Dresden. Nach Kassel wird sie auch in Nürnberg und in Dortmund zu sehen sein, 2 weiteren Städten, in denen der NSU gemordet hat.
Jürgen Jenauer über die Ausstellung Blutiger Boden, die Tatorte des NSU. Sie ist noch bis zum 8. September im Stadtmuseum Kassel zu sehen. Der Eintritt ist frei. Wer lieber bewegte Bilder sehen möchte, könnte unserem Kulturtipp folgen. Der kommt von Philipp Demand, Direktor des Frankfurter Städelmuseums, der Schirnkunsthalle und des Liebighauses.
HR Info. Kulturtipp.
Meine Empfehlungen sind die Pionierinnen des Film Noir. Im Filmmuseum hier in Frankfurt zum ersten Mal überhaupt widmet sich vom 20. bis 23. Juni, also ab Frohen Leichnam, eine Filmreihe einem der spannendsten Aspekte überhaupt in der Geschichte des Film Noir. Und zwar der Tatsache, dass ab 1942 und vor allem ab 1949 und 1959 vor allem zahlreiche Regisseurinnen in diesem Genre des Film Noir gearbeitet haben. Das Filmprogramm des Filmkollektiv Frankfurt e.V. versammelt über ein Dutzend wunderbarer und einzigartiger Spielfilmarbeiten von 5 Pionierinnen des Film Noir, Regisseurinnen aus Großbritannien, aus Norwegen, aus Dänemark und aus den USA. Das Besondere ist auch, dass diese Filme allesamt in analogen Filmkopien, zum Teil also auch sogar Unikatskopien präsentiert werden, die aus den verschiedensten internationalen Archiven ausgeliehen worden sind. Das wird sicherlich ein ganz, ganz spannendes Projekt.
Philipp Demand empfiehlt, sich die Pionierinnen des Film Noir anzusehen. Das ist möglich vom 20. bis 23. Juni im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.